Hochschulradio Düsseldorf. Soundskala. Der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, vielleicht ja auch in der Nacht. Das ist ja das Schöne am Internet. Herzlich willkommen zum Soundskala Podcast im November. Mein Name ist Dennis Redberg.
Ich bin Sonka Hinders. Moin zusammen.
Und wir beide haben uns im November ein Thema rausgesucht, was ehrlich gesagt eigentlich gar nicht mal so weit weg ist von unserem letzten Thema. Da haben wir uns ja zu Streaming unterhalten,
ja,
und
stimmt,
welche Vor- und Nachteile das Ganze hat und wie man sich das für sich quasi noch mit entdecken kann oder nicht entdecken muss, je nachdem, wie man dazu steht. Wir wollen uns nämlich heute über das Thema Album unterhalten, weil das wird ja zwangsläufig auch durch solche Businessmodelle dann eben auch beeinflusst.
Genau, also durch Streaming geht ja bei vielen Leuten die Tendenz dazu, eher Playlists zu hören oder einzelne Singles oder sich die Lieblingssongs irgendwie zusammenzubasteln, aber so ein ganzes Album hört sich vielleicht nicht mehr jeder oder jede so an.
Und ich glaube, wir sollten da auch am Anfang direkt erstmal klären, was wir unter Album verstehen sollen, weil wenn wir jetzt mal auf die ganze,
stimmt,
Musikwelt schauen, ich glaube, da gibt es ja sehr viele. Also auch gerade 2017, was ist da alles rausgekommen ist, das Album von All J hat 8 Songs drauf gehabt, dann das Album der Queens of the Stone Age 9 Songs, aber dann gibt es ja auch wieder so ganz lange Alben. Also Jay-Z hat ein Album rausgebracht mit 14 Songs, glaube ich. Also, oder Drake, sein Mixtape, ne? Also das ist auch mit bald 18 Songs,
ja,
glaube ich. Also das ist richtig fett, deswegen sollten wir, glaube ich, mal klären, was wir darunter verstehen. Ich würde sonst einfach mal mit zwei Formen anfangen, wo ich sagen würde, die sind eher Single-orientiert. Also ich finde zum Beispiel, dass es halt die klassischen Single-Alben gibt. Das bedeutet, ein Albumzyklus von 3-4 Jahren ungefähr in einer Bandgeschichte und dann kommt halt an einem Tag das Album logischerweise raus. Aus dem werden dann Singles veröffentlicht. Das Album hat dann meist so 11 bis 12 Songs drauf, ganz normal. Es gibt wahrscheinlich noch eine Deluxe-Version, womit man auch noch schön verdienen kann. Und genau, und peu à peu werden die dann immer veröffentlicht und immer auch vermarktet. Also 2017 wäre dafür zum Beispiel meiner Meinung nach ein Beispiel, das Album von The XX. Da ist am Anfang On Hold als Teaser quasi rausgekommen im Dezember. Im Januar ist das Album dann rausgekommen. Dann kam Say Something Loving. Dann kam irgendwann noch Dangerous raus, I Dare You und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir dann auch schon bald wieder Dezember. Jahr ist rum und trotzdem haben sie sich irgendwie durchs Jahr gemogelt.
Ja, das kennt man ja auch früher aus dem Radio vielleicht von The One-Hit-Wondern, dass die irgendwie einen Song rausgebracht haben, der im Radio hoch und runter gespielt wurde. Man dachte so, oh, das klingt ja cool, hat sich dann das Album gekauft und dachte so, eigentlich lohnt sich ja nur die Single dieser Band.
Richtig, aber du bringst mich gerade auch noch auf eine weitere Idee, denn es gibt, glaube ich, auch noch, also würde ich als Mixtape-Alben bezeichnen, weil du sprichst gerade von One-Hit-Wondern, das sind ja meistens diejenigen, die gerade frisch gestartet sind und dann eben die Band gegründet haben. Und da ist mir aufgefallen, das ist oft so, die bringen mal eine kleine EP raus, was ja auch klar ist. Und dann auf dem ersten Album, da sind dann meist auch die ganzen bekannten Songs drauf und da werden dann nur so ein paar Songs, so 5-6 Songs maximal noch dazu geschrieben, so ein bisschen was dann arrangiert, dass das gut dann klingt. Und ja, so hast du dann die Möglichkeit, quasi wie beim klassischen Mixtape, deswegen Mixtape-Album im Hip-Hop, zu sagen, okay, jedes Jahr bringen wir ein neues Album raus. Also das Album der Amazons wäre dieses Jahr ein Beispiel dafür.
Genau, da kam vieles ja schon vorher raus. Ist natürlich auch sehr praktisch für die Band. Es gibt für mich aber auch Alben im Gegensatz zu denen, wo jetzt einige Songs besonders im Vordergrund stehen. Die sind einfach eine Einheit, also da ist wirklich jeder Song wichtig. Also vielleicht so ein Album im Gegensatz zum Single-Album. Ein Beispiel wäre da für mich ein Album von Kasabian, 4813. Das ist 2014 erschienen und diese Zahl, die dieser Titel ist, kann man sich nur ganz schlecht merken. Aber das spielt halt auf die Länge vom Album an und Kasabian wollten damit halt dieses Statement setzen, dieses Album ist eine Einheit, wir wollen nicht, dass jetzt nur die eine Single gespielt wird, wir möchten, dass die Leute sich das von vorne bis hinten anhören. Und es gibt eben auch Alben, die sind fließend, da gehen die Songs ineinander über, die kann man auch nicht einzeln spielen, da denke ich zum Beispiel an eine australische Band, King Gizzard and the Lizard Wizard heißen die, die machen Alben, in denen die Übergänge zwischen den Songs fließend sind und auch Themen wiederkehren. Und auch das kann man sich nicht gut einzeln zerstückelt anhören.
Ich sag nur Gesundheit bei dem Bandnamen. Ich kenn zwar die Band, aber ich vertue mich immer wieder, wenn ich die Band aussprechen würde.
Es ist schon ein lustiger Name.
Würdest du denn unter diesem Album auch Konzeptalben sehen?
Das würde ich vielleicht nochmal getrennt auffassen, denn ich denke, Konzeptalben, die bilden zwar auch eine Einheit, aber in einem Album, da können verschiedene Themen angesprochen werden und Konzeptalben, die haben immer so eine Story oder ein ganz bestimmtes Oberthema. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Alben von Muse denkt, zum Beispiel das letzte Drones, da ging es um diese ganze Kriegsgeschichte. Das war wirklich eine Geschichte von vorne bis hinten.
Auch sonst in den Alben von Muse gibt es das Thema auch wieder. Gibt es zum Beispiel noch das Album Origin of Symmetry, wo dann auch mal ein bisschen was Biologie noch mit angerissen wird.
Ja, oder The Resistance, das ist ja quasi 1984 von George Orwell, nur neu erzählt. Und diese Geschichte, die gibt es halt nicht auf Alben immer unbedingt, auch wenn die ebenfalls eine Einheit bilden.
Das auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, dann haben wir ja eigentlich schon das Thema Album mal so ein bisschen was eingegrenzt, was für Formen es gibt oder zumindest die uns eingefallen sind. Vielleicht kennt ihr da draußen ja auch noch ein paar Formen. Also schreibt sie uns gerne musik@hochschulradio.de, das ist eure Kontaktadresse zu uns zum Podcast. Aber wo ich mich jetzt dann eben frage, wir haben jetzt so viele Formen, das Album scheint ja ziemlich beliebt zu sein, aber was ich mich frage ist, wo steht denn das Album 2017 eigentlich? Ich sehe es in vielen Genres sehr verschiedene Ansätze. Wenn ich mir zum Beispiel mal das Elektro-Genre angucke, da gibt es sehr viele, die sind schon lange aktiv, bringen gar nichts raus oder bringen nur Singles raus, wo das Album auch so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Martin Solveig wäre da so ein Fall. Der hat 2011 meines Wissens nach zum letzten Mal sein Album rausgebracht und seitdem bringt er halt nur noch so Singles raus, The Night Out, Hello oder hier Plus One und so weiter und so fort, was alles im Mainstream rauf und runter läuft nun mal. Ne?
Ja, genau. Also ich denke, das spielt auch wieder in diese Streaming-Sache rein, dass die Leute das Album nicht immer komplett anhören. Und mir persönlich fällt bei der Rolle von Alben halt auch auf, ich habe das Gefühl, vor allem bei neuen Bands wird es ein bisschen weniger. Also zum Beispiel eine Band aus Großbritannien, die ich sehr mag, Black Honey, die kenne ich schon so seit 3-4 Jahren. Die haben die ganze Zeit EPs und Singles rausgebracht, aber jetzt nächstes Jahr kommt endlich mal das Debütalbum. Und ich denke so, momentan ist es so, dass in der Anfangsphase eher einzelne Songs rauskommen als gleich das Debütalbum.
Ja, das glaube ich auch. Also Black Honey ist da ein gutes Beispiel, weil das ist halt wirklich eine Band, die baut sich dann eben auf, wird immer bekannter mit der Zeit und schafft es dann auch, ja, anfangs natürlich im englischen Radio gespielt zu werden, kommt dann auch langsam nach Kontinentaleuropa rüber und so weiter und so fort und hat dann quasi, würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen, das Album als Ziel. genau, und du hast natürlich in deiner Initialphase noch gar nicht mal das Geld, überhaupt ein Album auszunehmen. Genau. Was wir vergessen ist, ein Album, das ist natürlich sehr teuer, das aufzunehmen. Ja. Das haben ja schon viele Musikerinnen und Musiker gesagt, mit denen ich gesprochen habe, auch Bands, dann im Endeffekt, mit denen ich im Interview war, die haben mir immer wieder bestätigt, ein Album ist ziemlich teuer, verhältnismäßig. Natürlich jetzt, wenn du ein Major-Label hinter dir hast, Universal, Warner, Sony, wie sie alle heißen, die können dir das natürlich rausspendieren. Aber wenn du jetzt wirklich independent bist, unabhängig, dann ist das natürlich schwieriger. Und Black Honey ist ein gutes Beispiel, dass das auch mal 3-4 Jahre dauern kann.
Ja, aber bei den meisten Bands kommt das Album dann heutzutage halt immer noch, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Ich denke mal, so ein Album ist auch immer noch so eine Art Qualitätssiegel. Weil einen Song aufnehmen zu Hause, das kann ja jeder oder jede machen und den dann irgendwie bei Spotify oder irgendwo im Internet hochladen. Aber dieses, ich habe meine CD, das ist von einem Label, das kommt offiziell auf den Markt. Ich denke, das ist immer noch was Musiker und Musikerinnen benötigen heutzutage.
Und was du da auch noch beachten musst, ein Album lässt sich auch viel einfacher vermarkten. Also wir sehen es in diesem Jahr besonders, also jetzt sind ja diese Woche zum Beispiel, ist rausgekommen, wer für die Grammys nominiert ist. Da ist ja Jay-Z zum Beispiel dabei. Der hat sein Album 444 dieses Jahr ja richtig fett vermarkt. Er hat es nur bei Tidal angeboten, zum Streaming zumindest, das gibt es natürlich auch zu kaufen, aber du hast ein Album, was thematisch an sich natürlich schon dicht ist, aber was er natürlich auch ganz groß in der Werbekampagne fährt. Du hast Taylor Swift, die das groß ankündigt auf Social Media Kanäle und dann eben sagt, ach, ich ändere mich komplett. Also du siehst, also je größer natürlich dann eben der Interpret, die Interpretin, desto fetter kann man sowas fahren. Aber ich persönlich finde es schwierig zu sagen, okay, da ist jetzt eine Single und die promoten mir jetzt mal ganz fett, weil spätestens nach ein paar Wochen ist sie dann ausgebrannt. Ein Album kannst du auch in 2 Jahren noch hören.
Das stimmt auf jeden Fall. Da denke ich auch an das letzte Arctic Monkeys Album zum Beispiel, was ja eine ganz neue Entwicklung für die war, AM. Und da hatten die halt auch dieses ganze Ästhetische, dieses Schwarz-Weiß, wo es dann unglaublich viel Merchandise von gab und was total viele Leute halt so auf dem T-Shirt tragen. Das hätte natürlich nicht so stark gewirkt, wenn das jetzt nur eine Single gewesen wäre, statt einem ganzen Album.
Ja, und das ist auf jeden Fall bei den Arctic Monkeys sehr klar der Fall gewesen. Ich glaube, wir sollten mal nochmal auf das Thema zurückkommen, wie die Künstler und Künstlerinnen eigentlich damit umgehen und die Bands. Also wir sprechen jetzt über das Thema Vermarktung von Alben und wie Alben dann im Endeffekt natürlich ankommen können. Aber ich sehe da durchaus auch einen Wandel, wo im Jahr 2017, also wenn ich jetzt mir zum Beispiel die EP von Coldplay angucke, die sie jetzt im Juni rausgebracht haben, nach ihrem letzten Album und dann ganz offen sagen, naja, also wir werden jetzt in nächster Zeit erstmal nichts machen und Album könnt ihr schon mal vergessen. Muse hat sowas Ähnliches gemacht.
Ja, genau, eine
also,
Single.
Richtig, Dig Down und Matt Bellamy hat schon angekündigt, ja, wir werden noch mal jetzt alle paar Monate eine Single veröffentlichen, mal gucken, ob ein Album kommt. Also ich finde, der Umgang der Bands ändert sich damit auch, obwohl ein Album auch durchaus ja, solche Vorteile haben kann. Warum?
Man sieht das ja auch bei dem Beispiel von Muse, was du gerade gesagt hast, meinte Matt Bellamy zum Beispiel auch, wir wissen nicht, ob sich das noch rentiert für uns mit dem Album, also ob diese Form noch zeitgemäß ist. Wir werden dann vielleicht immer noch Musik rausbringen, aber nicht in der gleichen Form. Also vielleicht sieht die Musik da auch so ein bisschen den Drang, wieder was Neues zu machen und mit der Zeit zu gehen.
Ja, schon, aber ich frage mich halt, wie soll das dann aussehen? Also es gibt ja nur, also kann ich mir zumindest erstmal nur so vorstellen, vielleicht bin ich da auch zu beschränkt, mir das jetzt erstmal so darzustellen, aber es gibt doch eigentlich nur diese beiden Formen, Musik entweder einzeln oder gebündelt rauszubringen. Selbst wenn du eine EP machst, ist es gebündelt. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, dann bringen sie halt vornehmenden EPs raus, aber das ist ja eigentlich auch ein Mini-Album.
Ja, also das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, ist, wenn man zum Beispiel Musik so, das wäre aber immer noch wie ein Album, aber zum Beispiel wie bei Fernsehserien, so jede Woche kommt ein neuer Song raus. Ja. Aber dann hat man am Ende halt immer noch das Album.
Stimmt, quasi Netflix dann Musikbusiness, genau. Ja. Spotify wird sich freuen und natürlich Deezer und Co. auch. Ja, das sieht schon mal ganz lustig aus. Ich freue mich drauf. Siehst du das denn eher bei den großen Künstlern oder, also, nee, ich habe langsam auch das Gefühl, dass quasi gerade jetzt mit zunehmender Kommerzialisierung der Musik, okay, hat es früher auch schon gegeben, in den 80ern, Prince, hast du nicht gesehen, ne?
Genau.
Also, was da für Kommerz gemacht wurde, ne? Also, von daher immer watch the past, wenn man darüber spricht. Aber was ich sehe, ist, zum Thema Kommerzialisierung driftet das gerade auch wieder auseinander. Also, nie haben Newcomer so viele technische Möglichkeiten gehabt, aber ist das dann, wird das Album dann quasi jetzt nur für Newcomer attraktiv? Also ich sehe das nämlich langsam kommen, wenn du dann so um die Ecke kommst und sagst, ja, vielleicht gibt es dann quasi Netflix für Musik.
Das kann ich mir einerseits aus dem Grunde vorstellen, dass ich das Gefühl habe, bei etablierteren Bands, wenn die jetzt noch Alben rausbringen, dass das ein bisschen so halbherzig ist oder so, kommen die Fans, die wollen noch mal ein Album haben. So richtig toll findet es dann aber auch wieder keiner. Und deswegen würde ich manchmal so denken, bei älteren Bands wäre sinnvoller, das ein bisschen niedriger zu fahren und vielleicht mit Singles zu arbeiten. Aber ich denke, Newcomer, die bekommen durch so ein Album auch die Aufmerksamkeit, zum Beispiel, wenn dann Albenrezensionen stattfinden, zum Beispiel im Musikjournalismus. Das bringt denen natürlich auch viel Aufmerksamkeit.
Ja, das stimmt natürlich. Zu guter Letzt wäre es natürlich dann auch mal gut zu wissen, wie kann so ein Album dann eigentlich glänzen? Wir haben jetzt schon mal ein bisschen mehr in die Zukunft rausgeguckt, aber vielleicht jetzt gar nicht mal so weit in die Zukunft geblickt. Was ist für dich ein gutes Album, um es mal ganz einfach zu sagen?
Also für mich muss ein Album immer eine gute Mischung sein aus Songs, die einerseits zusammenpassen, andererseits aber auch nicht alle gleich klingen. Das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem man da so wandert, zum Beispiel das aktuelle Nothing But Thieves Album ist für mich so ein Album, da haben sie ein paar neue Experimente gewagt, sind vielleicht auch ein bisschen mehr ins elektronische Genre reingegangen, haben einerseits Balladen, andererseits aber auch Rocksongs, aber das Ganze ist irgendwie zum Beispiel dadurch verbunden, dass der Sänger Connor Mason so eine markante Stimme hat und die schafft dann so ein Ganzes. Und ich finde es bei Alben auch immer gut, wenn es irgendwie ein Oberthema gibt, was einen Zusammenhang schafft.
Ja, ich weiß, ich bin jetzt mal am Durchgehen, was, was mir dieses Jahr besonders gefallen hat in Sachen Alben. Welche Alben? Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, 8. Dezember sage ich nur, da genau. Gibt's, haben wir ein Mixtape zu dem Thema. Die Alben des Jahres 2017, 8. Dezember, 19 Uhr, nur schon mal fallen gelassen, dann auch wieder mit uns beiden. Jedenfalls, im Zuge dessen habe ich jetzt gerade mal überlegt und da ist mir zum Beispiel das Album von OJ eingefallen. Das ist ein Album, was bei mir sehr weit vorne ist in den Alben des Jahres, kann ich jetzt schon sagen. Aus dem Grunde, weil wirklich alles ineinander greift, wie du es gerade schon gesagt hast. Es fängt halt wirklich an mit einer Atmosphäre, die dich in den Bann zieht und wo du selbst die Single wie In Cold Blood oder Dead Crush nicht einfach rausreißen kannst. Sie sind wirklich Teil eines großen Klangkollektivs. Und sowas gefällt mir immer noch sehr. Bonobo hat das Anfang des Jahres auch sehr, sehr gut dargestellt mit seinem Album Migration. Das heißt jetzt nicht, dass ich so Single-Alben nicht gut finde. Ich finde, Faber hat sowas dieses Jahr gemacht. Das finde ich immer noch gut. Aber das ist halt immer, finde ich, noch die große Kunst. So ein klassisches Album, wo es immer ineinander greift, quasi so in Beatles-Manier. Also ja, man kann auch schon mal größer greifen. Ne? Und genau, also das finde ich immer noch die Königsdisziplin, quasi die Champions League der Musik.
Ja, also Singles müssen natürlich auch sein, damit irgendwas auch im Radio zum Beispiel gespielt werden kann, aber trotzdem finde ich eine Einheit wichtig bei Alben.
Gut, ich glaube, das ist ein guter Stichpunkt, nicht ein gutes Stichpunkt, das ist keine gute Grammatik. Es ist ein gutes Stichwort und ein schöner Punkt, um zum Thema Alben zum Diskutieren erstmal zu enden. Allerdings, das Thema Album beschäftigt uns natürlich ja noch weiter, denn wir schauen mal auf die Alben in dieser Zeit, in diesem Moment.
Alben to watch.
Wobei, wir machen das ja meistens so, dass wir schon mal vorausblicken, was es so an Alben gibt. Du lachst schon, Sonka. Ich weiß, was du denkst. In der Vorbereitung haben wir nämlich mal geschaut, was so jetzt im Dezember rauskommt und irgendwie sind die alle schon im Weihnachtsurlaub. Es kommt ja echt nichts. Also ich glaube, Eminem bringt was raus, G-Eazy, aber ansonsten nix.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Aber im Januar kommen wieder tolle Sachen.
Richtig. Jedenfalls, wir haben uns deswegen entschieden, wir wollen nicht das Angebot uns zwingen lassen und zu verknappen und wollen deswegen noch mal ein bisschen auf den November zurückschauen, weil da ist auch einiges Gutes rausgekommen. Sonka, was fandst du jetzt ganz gut?
Ich möchte Paloma Faith vorstellen. Die ist ja relativ lange schon im Musikbusiness dabei. Auch manchmal teilweise eher Richtung Pop. Aber ihr erster Hit Stone Cold Sober, der hatte noch sowas Bluesiges. Und mit dem war sie damals sehr bekannt und sehr beliebt. Hat dann mal ein paar Ausflüge mehr in eine sehr poppigere Richtung gemacht. Aber jetzt ist am 17. ihr Album The Architect erschienen. Und da kam die erste neue Single Guilty raus. Und das erinnert an die früheren Zeiten, wie zum Beispiel Stone Cold Sober zurück. Was ich sehr schön finde.
Ja, Stone Cold Sober, das ist ein Klassiker. In Großbritannien wird sie ja immer noch gehypt. Genau.
Da hat sie auch teilweise in Filmen mitgespielt.
Ach ja, Paloma Faith. Aber gut, im Prinzip von ihrem Wesen her ist ja nichts anderes als die britische Version von Lana Del Rey. Also,
stimmt.
Ja, also
man sieht auch ähnlich aus, finde ich.
Ja, schon. Nur, dass sie ein bisschen was weniger Tragik in ihren Songs reinpackt. Ne? Also da
genau. Halt,
ja. Aber wir schweifen ab. Paloma Faith gefällt mir auf jeden Fall sehr. Bin froh, dass sie wieder zurück zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Wenn wir da aber schon mal sind, finde ich, sollte man auch Morrissey erwähnen. Der hat jetzt sein neues Album Low in High School rausgebracht. Ich weiß, es ist in der Presse nicht so gut angekommen teils. Ich finde aber trotzdem, dass es ein Album to watch ist, nicht unbedingt wegen, dass jetzt jeder Song darauf gut ist. Das heißt nicht. Es ist auf jeden Fall nicht eines der Alben des Jahres, kann ich jetzt schon sagen. Aber ich finde, Morrissey hat immer etwas zu sagen. Egal, wie man politisch dann eben zu ihm steht. Er ist nun mal eine Musiklegende von den Smiths früher und dementsprechend sollte man ihm natürlich erstmal ein Gehör schenken. Das ist genauso, als wenn man ein neues Album von Bob Dylan hört. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Spend the Day in Bed angucke, beziehungsweise dann anhöre, das ist zum Beispiel ein Song, der geht sofort ins Ohr und der bleibt dann auch. Und der hat mich dann sofort angefixt, dann auch die weiteren Songs darauf zu hören. Und da sind auch einige Songs, die gehen in die richtige Richtung und bleiben dann auch wirklich auf dieser Ebene. Und deswegen finde ich, ist Morrisseys Album ein Album, was man wo man auch zwischen den Zeilen natürlich mal hören kann und vor allem soll, gerade bei so einem politisch denkenden Mensch, vor allem auch im kritischen Auseinandersetzen mit ihm. Aber von der musikalischen Qualität her ist das natürlich immer schon groß. Ich finde, da kann man sehen, was man so gesehen von einem Altmeister dann auch nochmal lernen kann.
War ja auch sehr erfolgreich in den Campus-Charts, Spend the Day in Bed. Ich würde sagen, das spricht auch schon mal dafür, dass es als Album doch schon anhörbar ist, auch wenn man sich politisch jetzt vielleicht ein bisschen über Morrissey streiten kann.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich bin auch eher, ich sag's mal so, ich bevorzuge auch den kritischen Diskurs mit Thema
ja,
Morrissey.
Auf jeden Fall.
Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Aber genau, ich sag's mal so, die Campus-Charts lügen nie. Ja, wenn in den Campus-Charts gut ankommt, das ist immer ein gutes Zeichen. Ansonsten, richtig, das wären dann unsere Alben für diesen Monat gewesen. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ich hoffe, ihr habt etwas Stimulierendes mit nach Hause genommen oder vielleicht seid ihr gerade zu Hause und nehmt es dann vielleicht mit in den weiteren Tagesverlauf oder Abendverlauf hinein. Im Dezember melden wir uns natürlich dann auch wieder und bis dahin wünsche ich mir noch eine schöne Zeit. Mein Name ist Dennis Redberg, ich bin für diesen Podcast auch senderverantwortlich.
Ich bin Sonka Hinders, ich hoffe, ihr habt jetzt noch ein paar Alben, um die Zeit zur nächsten Albenwelle im Januar zu überbrücken.
Ja, und in diesem Sinne einen schönen Tag, Abend, was auch immer noch und wie immer, egal was ihr macht. Macht's gut.
Tschüss.